Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch. Es wird langsam an sehr nahe zu Pesach und interessieren uns an viele Pesach-Themen. Aber es gibt noch immer eine Parashat HaShavua diese Woche. Diese Woche haben wir Parashat Tzav. Parashat Tzav ist eigentlich auf den ersten Blick eine schwere Parasha, insbesondere für Redner, weil sie inhaltlich auf den ersten Blick Parashat Vayikra scheint zu wiederholen. In Parashat Vayikra sprechen wir von einer Menge verschiedener Arten Korbanot. Und in Parashat Tzav begegnen wir diese Korbanot mehr oder weniger nochmals. Wer genau den Text liest, wird sehen, dass das alles nicht gleich ist. Parashat Vayikra ist, dort werden die Korbanot ausgelegt nach der Art, wie sie gebracht werden. Also, welches Tier für welchen Art Opfer in Anmerkung kommt. In Parashat Tzav werden die Korbanot dem Kohanim übergeben und die machen dann den Tempeldienst damit, also was man im Tieropferdienst im Tempel gemacht hat. Das ist ein zweiter Schritt. Und manchmal steht sogar, und das ist für uns heute Abend sehr wichtig, steht sogar, was mit dem Fleisch des Opfers geschieht, nämlich also bei einem Olaopfer zum Beispiel, das ganz verbrannt wird, da geschieht mit dem Fleisch eben, dass es verbrannt wird. Aber die meisten Korbanot, die werden gegessen. Und wenn sie gegessen werden, dann ist die Frage, wer isst sie? Essen die Kohanim das Fleisch? Essen Bnei Israel das Fleisch? Gibt es einen Teil für die Bnei Israel und einen Teil für die Kohanim? Wer ist alles dabei? Und das sind so Themen, die in Parashat Tzav besprochen werden. Allerdings finden wir in Parashat Tzav nicht Korban Pesach. Korban Pesach ist eigentlich eine besondere Art Korban. Was meine ich damit, ist Folgendes. Es gibt Grundarten von Korbanot. Ola, ein Opfer, das ganz verbrannt wird. Chatat, ein Sühne- oder Sündeopfer, wie man das nennen möchte. Asham, ein Schuldopfer. Ein Korban Chatat, wir haben das letzte Woche ausgelegt, wird gebracht für die unabsichtliche Verletzung schwerwiegende Averot, schwerwiegende Verbote. Und Korban Asham wird sogar für absichtliche Verletzungen von noch immer schwerwiegenden Verboten, aber etwas geringer als für Chatat. Das heißt, im Fall von Chatat hätte man absichtlich die Sünde gemacht, würde die Person entweder vom Himmel oder vom Sanhedrin hingerichtet werden. Im Fall von Asham sind das geringere Verboten, aber noch immer schlimm. Und dann hatten wir Korban Shlamim. Korban Shlamim ist ein Opfer, das von den Kohanim gebracht wird. Also die machen den Tempeldienst, den Tieropferdienst. Die Kohanim kriegen dafür einen Teil, aber das Gros des Korbans, des Fleisches des Korbans, wird von geladenen Gästen gegessen. Und gut, das ist so die Topologie. Schaut man in der Parasha dieser Woche in Tzav, dann finden wir diese Korbanot. Übrigens, ich habe jetzt nur die Tieropfer erwähnt, die Säugetieropfer. Es gibt auch noch Varianten mit Vögel und Mehlopfer für bestimmte Arten. Aber ich will es jetzt nicht unnötigerweise zu komplex machen. Diese Woche entdecken wir diese gleiche Korbanot, aber entdecken dann, dass die Topologie manchmal leicht anders ist. Nämlich, es gibt so ein Ding, das heißt ein Korban Shlamim, der als Dankesopfer gebracht wird. Das wird uns heute Abend beschäftigen. Ein Korban Shlamim, das einfach als Shlamim gebracht wird, aus irgendeinem Anlass. Ich mache eine Bar Mitzwe und ich möchte ein Korban bringen. Das wäre ein Korban Shlamim. Und wenn aber eine Dankespflicht existiert, dann bringt man eine besondere Art Shlamim, die heißt Toda. Was man dabei entdeckt ist, dass wenn ich von einer Art Korban spreche, dass man dann noch weiter spezifizieren kann. Okay, wir haben die Grundarten. Ola, Chatat, Asham, Shlamim. Das sind die vier Grundarten. Dann können wir dann das noch ein bisschen verfeinern, dass eine Korban Shlamim, davon bestehen verschiedene Varianten. Davon entdecken wir in unserer Parasha 2. Und dann in andere Parashot entdecken wir, wie diese Hauptgattungen von Korbanot in verschiedene Arten und Weisen eingesetzt werden. Ja, so gibt es Chataot und Shlamim, die als Teil der Feiertage, der Opferdienste der Feiertage gebracht werden, dann sagen wir, das ist ein Korban Musaf, ja? Ein Teil davon, ein Korban Ola insbesondere, der zu Feiertagen gebracht wird, ist ein Korban Musaf. Aber es ist nicht eine Gattung Musaf. Die Gattung ist, je nach in welchem Fall, ist das ein Ola, ein Chatat oder ein Shlamim. Und sie wird als Musaf gebracht. Ja? Die Gattung ist nicht Musaf. Die Gelegenheit, der Anlass ist Musaf. Und damit haben wir eine Typologie von Korbanot. Wir haben erstens die Hauptgattungen, die dann verfeinert werden im zweiten Schritt, ja, dass von der Hauptgattung vielleicht einige Nebengattungen existieren. Und dann haben wir im dritten Schritt die Anlässe, zu welchen bestimmte Opfer gebracht werden. Korban Pesach ist ein Anlass, aber wie die Gemara sagt, ist Korban Pesach eigentlich eine besondere Gattung von Korban Shlamim. Und das heißt, dass wenn wir in der Parasha diese Woche zu Korban Shlamim schauen, dann können wir vielleicht etwas bezüglich des Korban Pesachs lernen. Und zwar nicht im Korban Shlamim generell, sondern im Korban Shlamim Variante Toda. Ich schaue mal, ob ich einen Screenshare hier machen kann. Das ist jetzt aus der Parasha dieser Woche. Besot Torat Zevach HaShlamim, das ist die Lehre des Shlamim-Opfers, Asher Yakriv Lashem, die man Gott opfern soll. Im so al Toda Yakrivenu. Sollte er es als Toda, als Danksagung opfern, Vekriv al Zevach HaToda, wird er zusätzlich zum Toda-Opfer, Chalot, Matzot, Blot, Bashem, Rukika, Matzot, Mishuchim, Bashamen, Besot, Robert, Chalot, Blot, Bashamen, und wird er verschiedene Arten Mehlopfer hinzufügen. Das spielt bei Korban Pesach keine Rolle, also nicht direkt. Eine von diesen vier Arten ist sogar Chametz. Man darf deshalb Korban Toda nicht zu Pesach opfern. Wer die Zeit hat, um am Morgen das gesamte Psuke des Imra zu sprechen, soll man, wenn man kann, der hat vielleicht gemerkt, dass im Sidur, im täglichen Psuke des Imra, der 100. Psalm auch gesprochen wird. Nach Baruch She'amar, im aschkenasischen Brauch nach Hodu, im sephardischen Brauch direkt nach Baruch She'amar, sprechen wir das Mizmor LeToda, ein Dankeslied. Das Lied ist möglicherweise ein Lied, ein Psalm, der gesungen wurde, als man ein Toda-Opfer gebracht hat. Und entsprechend steht in den Sudirim, dass man zu Chol HaMoed Pesach und eigentlich auch am Erev Pesach diesem Psalm nicht spricht, sondern an diesen Tagen kein Toda-Opfer bringen durfte. Aber wenn man jetzt Al-Chalot Lechem Chametz, hier sehen wir die Chametzbrote, ja? Man über Chametzbrote soll man es opfern. Aber es steht bezüglich des Pesach-Opfers anderswo: Lo tochal al-Chametz dam zifri, lo tischat al-Chametz dam zifri, du sollst nicht schächten, also das Blut entnehmen lassen aus dem Opfer, im Kontext aus dem Pesach-Opfer. Das soll man nicht tun, wenn man Chametz hat, über Chametz. Das heißt, die sind nicht kompatibel, aber womit isst man Korban Pesach? Mit Matzah. Und die Matzah, die man beim Seder isst, ist eigentlich ein bisschen eine Parallele von diesen Broten, die mit Korban Toda kommen. Jetzt gehen wir weiter. Ubesar, hier wird es interessant, ich überspringe einen Vers. Ubesar Todat Shlamav, das Fleisch, Sevach Todat Shlamav, vom Dankesopfer. Beyom Korbano, am Tag seines Korban Yachel soll es gegessen werden. Lo Yaniach Mimenu Vat Boker, man darf nicht bis am Morgen überlassen. Diese Halacha kennt eine wichtige, wichtige Parallele in den Gesetzen von Pesach. Erstens bezüglich des Korban Pesachs. Bezüglich des Korban Pesachs heißt es, man musste es nachts essen, am Zedernacht, aber vor Mitternacht. Wie immer, wenn wir Zeiten angeben, meinen wir die halachischen Zeiten. Heutzutage ist Mitternacht nicht zwingend um 00 Uhr, weil wir Standardzeit haben. Und das heißt, jemand, der inmitten einer Zeitzone lebt, hat tatsächlich Mittag und Mitternacht um 12 und um 00 Uhr. Aber wer westlich oder ostlich von diesem Punkt lebt, wird eine Abweichung bezüglich der Zeiten sehen. Das ist nicht besonders schlimm, wenn man das weiß. Also Mitternacht hier meinen wir eine astronomische Mitternacht. Genau der Gegenpol vom astronomischen Mittag. Jedenfalls, das ist, was wir jetzt gesehen haben. Bis während der Nacht darf man essen nicht länger. Und die Chachamim sagten dann bis Mitternacht, ja, damit man nur nicht dazu kommt, zu lange zu essen. Man wird essen, essen, essen. Dann wird es morgen. Und was ist das Problem am Morgen? Das ist, was hier steht. Vanotar, Mibsara Sevach, was übrig bleibt vom Fleisch des Opfers, Be'esh Yisarev muss im Feuer verbrannt werden. Hier steht zwar bei Yom HaShlishi, ups, hier im Vers, den ich gerade gezeigt habe, steht bei Yom HaShlishi. Aber ich habe gerade gezeigt, dass wenn das Fleisch zu essen, nachdem dass die Zeit vorbei ist, heißt Notar, übrig gebliebenes Fleisch, das muss man verbrennen, man darf es nicht verzehren. In Parashat Zav steht am dritten Tag, was nicht bedeutet, dass man Korban Pesach oder ein Korban Todah bis am dritten Tag essen darf. Das stimmt nicht, aber da gehen wir zu sehr in Einzelheiten hinein. Wer dort andächtig schaut, wird sehen, dass man dort zuerst von Korban Todah spricht und dann Neder oder Nedava, wenn jemand nicht auf Danksagungspflicht, sondern einfach aus einem Versprechen so ein Opfer bringt, dann gelten andere Regeln. Aber für uns ist wichtig zu verstehen, dass Korban Pesach hier eine Parallele ist. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbi Eliezer und Rabbi Akiva im Talmud, ob die Regel, dass man Korban Pesach nur bis Mitternacht essen soll, ob das von der Tora ist, so sagt Rabbi Eliezer, oder ob das rabbinisch ist mit Rabbanan, genau wie bei Korban Todah, um zu verhindern, dass Menschen essen, essen, essen und dann essen, wenn es schon notar ist und schon verboten ist. Das ist, was Rabbi Akiva sagt. Und entsprechend dieser Meinungsverschiedenheit gibt es im Mittelalter Poskim, Rishonim, die so urteilen. Rambam, Maimonides, sagt ganz klar, die Halacha befolgt Rabbi Akiva, aber mit Rabbanan darf man nicht nach Mitternacht essen. Andere Rishonim, Tosafot zum Beispiel, sind der Meinung, dass die Halacha Rabbi Eliezer befolgt. Und in diesem Fall ist von der Tora her, gibt es eine harte Limite bis Mitternacht und nicht weiter. Was für eine Auswirkung hat das für uns heute? Die Antwort ist, es hat eine Auswirkung, weil wir verschiedene Mitzvot während der Sedernacht erfüllen. Und wir erfüllen die Mitzvah von Magide, dass wir vom Auszug aus Ägypten erzählen. Wir erfüllen die Mitzvah von Arba Kosot, gut, das gehört zum Seder, ist eine rabbinische Mitzvah, dass man 4 Becher Wein trinken soll. Wir erfüllen die Mitzvah von Matzah und Maror zu essen. Und wir erfüllen die Mitzvah von Hallel, Gott zu loben. Das schließt wieder an diesen Dankesaspekt an. Und wir haben auch Afikoman. Afikoman ist eine Erinnerung an Korban Pesach und entsprechend ist die Halacha, dass man vor Mitternacht die Mahlzeit des Seders, ja, das Essen des Seders vollenden soll. Und zwar, dass man Afikoman vor Mitternacht, vor Chatzot HaLaila essen soll. Die genaue Zeit für Mitternacht, glaube ich, dass wir in unserem Heft notiert haben.
Heuer ist es 0 Uhr praktischerweise, ja.
Ja, also heuer in Wien ist es praktisch. Die anderswo leben in der Nähe von Graz, müssten eigentlich überprüfen, was es ist. Aber sehr anders wird es nicht sein. Sollte jemand hier diesen Shiur von der Ferne zuhören oder später die Aufnahme anhören und in Deutschland gelten natürlich andere Zeiten und in Polen und in Ungarn und in China und so weiter.
Achtung, am zweiten Sederabend, da ist dann schon Sommerzeit, da ist es dann 1:01.
Stimmt, am zweiten Abend haben wir Sommerzeit und moderne Uhren soll man lieber nicht umstellen. Ja, auf Sommerzeit, manche Uhren sind streng verboten umzustellen am Yom Tov. Andere Uhren sind nicht streng verboten umzustellen, aber sie sind noch immer nicht zwingend ganz erlaubt. Also das heißt, ganz, ganz viele Menschen werden es versuchen, total korrekt zu machen und erst nach Ablauf von Yom Tov auf Sommeruhr umstellen. Die, die dann in der Nähe von Synagogen leben, und wir haben jetzt einen Lockdown, der angekündigt wurde. Also ich weiß nicht einmal, was mir, es ist noch zu früh zu wissen, was mit den Synagogen geschieht. Aber sollte jemand die Möglichkeit haben, in die Synagoge zu gehen, dann soll man sich interessieren, ob die Zeiten, die bekannt gegeben werden, nach der Sommeruhr, nach Winteruhr sind. Die Grünangelgasse hatte heute Morgen oder gestern eine Tabelle ausgeschickt, in der sowohl Sommeruhr, also neue Uhr und alte Uhr steht drauf, ja, nach Sommeruhr und Winteruhr, damit alle Unklarheiten irgendwie vermieden werden. Zurück zu unseren halachischen Folgen. Also Birkat Hamazon kann man auch später machen, aber man soll schon sicher 1, 2 Minuten vor Mitternacht soll man Afikoman gegessen haben. So, das ist eine schöne Verbindung zwischen Parshat Tzav und Pesach. Und das bringt, wenn wir schon davon sprechen, dann dürfen wir noch einige andere halachischen Aspekten von Pesach besprechen. Erstens etwas rein, ich hoffe für alle hier, dass das rein theoretisch ist und bleibt. Menschen, die Covid bekommen haben, berichten sehr, sehr häufig, dass sie den Geschmackssinn verloren haben. Manche, ich kenne solche Leute, die haben auch Monate später den Geschmackssinn noch kaum zurückbekommen, beziehungsweise sie haben den Geschmackssinn zurückbekommen, aber er ist ein bisschen modifiziert. Andere Menschen, nach 2 Wochen ist er zurückgekommen. Es gibt eine tolle Geschichte von vor einem Jahr, am Anfang beim ersten Lockdown in Israel, oder kurz nachher eigentlich, nach dem Lockdown, dass in irgendeinem Moschav haben Frauen sich so einen Verbund, sie haben sich entschieden zu engagieren. Wenn jemand im Dorf Covid bekommen hat und deshalb oder aus Befürchtung davon in Quarantäne war, dann haben sie ihm zu essen gebracht. Und jeden Tag sie haben sich abgewechselt. Und es war noch ganz am Anfang. Die haben sich dann echt Mühe gegeben, um tolles Essen zu machen und sind bei jemandem gekommen. Am ersten Tag tolles Essen mit einem sehr schönen Dessert gebracht. Am zweiten Tag, am dritten Tag. Nach 3 Tagen kommt so eine Frau zu ihm und sagt ihm, wenn sie das Essen und ich sage, sag mal, du hast ja Covid. Kannst du überhaupt prüfen, kosten? Sagt er, nein, eigentlich nicht. Sag, warum hast du gar nicht gesagt? Sag, ihr habt mir so viel Spaß dran gehabt, ihr wolltet mir helfen. Dann war ich einfach dankbar. Das ist auch gegeben. Das hat eine halachische Folge. Das hat eine halachische Folge, nämlich, was ist, wenn Gott behüte jemand Covid hat? Und wenn Gott behüte jemand Covid hat und deshalb nicht den Geschmack der verschiedenen Nahrungsmittel spürt, vielleicht Covid hatte oder hat, und ja, was ist mit Matzah, Maror? Zu Tempelzeiten würde ich fragen, Korban Pesach. Erfüllt man die Mitzwa, wenn man etwas isst, das man gar nicht prüfen kann? Das ist die halachische Frage. Es haben sich verschiedene Poskim mit dieser Frage auseinandergesetzt und alle kehren immer wieder zur gleichen Stelle im Talmud zurück. Es gibt eine Stelle im Talmud, die sagt, Bala Matzah, hat jemand Matzah einfach eingeschluckt, nicht ordentlich gekaut, im Mund gehabt, sondern einfach angeschluckt. Jetzt hat er seine Pflicht erfüllt. Bala Maror, er hat hingegen Maror so eingeschluckt, ohne zu prüfen, ohne zu kosten. Dann Lo Yatzata, seine Pflicht nicht erfüllt. Und daraus lässt sich ziehen, dass es manche Dinge gibt, die wir essen, auch wenn sie uns keinen Tam geben, keinen Geschmack. Und andere Dinge, wo der Geschmack sehr wichtig ist. Und das soll der Fall sein bei Maror. Das bringt uns übrigens zu einer anderen Frage. In der Mishnah werden 5 verschiedene Arten Pflanzen aufgelistet, von denen man als Maror essen kann. Und in Shulchan Aruch sagt Rabbi Moshe Isserles, der Rama, sagt, dass wenn jemand nicht eine von diesen 5 hat, dann soll er ein Bitterkraut nehmen. Und das führt uns zur folgenden Frage: Ist die Mitzwa Maror zu essen, eine Mitzwa, um eine bestimmte Gattung einer Pflanze zu essen? Oder ist die Mitzwa Bitteres zu essen? Ja, ist eine interessante Auseinandersetzung, aber es sieht ganz so aus, dass so oder so es wichtig ist, dass man wenigstens ein bisschen Bitterheit in der Sache schmecken kann. Der Chazon Ish, Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz, der 1953 gestorben ist, war ein unzufrieden wenn Menschen sehr, sehr junge Kochsalat genommen hatten, um daraus Maror zu machen. Wenn die Kochsalat ein bisschen größer ist, dann fängt sie an, ein wenig bitter zu sein. Wenn sie ganz jung ist, ist sie gar nicht bitter. Und er war der Meinung, man soll größere Kopfsalat nutzen, ja, um die Mitzvah von Maror zu machen. Nebenan kann ich sagen, eine der Arten Maror, die in der Mishnah aufgelistet werden, ist vermutlich, es gibt eine Tradition dazu, ist Endivien. Und wir aus den Auseinandersetzungen zwischen meiner Mutter, möge sie gesund sein und lang leben, und mir so zwei, dreimal im Jahr, meine Mutter liebt Endivien. Ich kann sie nicht ausstehen. Jedes Mal, wenn meine Mutter mir voll mit Liebe einen Salat davon macht, vorbereitet, dann frage ich höflicherweise, ob es schon Pessach ist. Aber na gut, das ist eine Geschmackssache. Ja? Die einen mögen es, die anderen nicht, aber ich garantiere Ihnen, das ist bitter. Endivien sind bitter. Also, das ist auch eine Variante, eine Möglichkeit. Was ist, wenn jemand also Covid oder Nachwirkungen von Covid hat zum Seder? Man soll versuchen, selbst nicht die Bracha, Asher Kiddushanu Mitzvotav Tzivanu, Al Achilat Maror zu machen, sondern dass einer der anderen Seder-Teilnehmer die Bracha machen soll und der Covid-Patient oder Ex-Patient soll einfach Amen antworten und dann, ohne selbst die Bracha zu sprechen, vom Maror essen. Allerdings gibt es Leute, die haben einen Teil ihres Geschmackssinns verloren, aber nicht ganz. Das heißt, sie haben nicht mehr den ganzen Skala des Geschmacks, aber sie würden noch merken, dass sie etwas Heißes, ja, so Scharfes oder Bitteres im Mund haben. Jeder hat seine eigene, also man muss selbst wissen, wenn man merken kann, man spürt, dass es einen bitteren Geschmack gibt, auch wenn man viele andere Dinge nicht spüren kann, dann reicht es sicher, auch wenn es ein mangelhaftes Spüren ist, aber man merkt es, was es ist, dann reicht es sicher, um die Bracha selbst zu machen. Wenn man aber eigentlich das Gefühl hat, als ob man Watte isst, dann soll man eben die Bracha von einem anderen machen. Das ist zu Covid. Es wurden hier Fragen gestellt, die ich ansprechen möchte. Eine Sekunde. Hier sind die Fragen. So. Die erste Frage ist, wie kaschert man einen Geschirrspüler? Ist doch die höchste Temperatur im Geschirrspüler circa 70 Grad Celsius? Das ist eine sehr gute Frage, übrigens eine sehr interessante Frage, weil Geschirrspüler kaschern, tun wir Kaschrut-Professionals im Catering-Bereich öfters, aber zu Hause sehr selten. Eigentlich hatte ich hier vor einem Jahr eine Wendung zu Ausdruck gebracht. Es gibt seit Jahrzehnten eine Auseinandersetzung, ob man Plastik kaschern darf oder nicht. Und diese Frage ist nicht voll geklärt. Es hilft auch nicht, dass es sehr viele Arten Plastiks gibt, die nicht alle die gleichen Eigenschaften haben. Aber bezüglich der Plastiks in einem Geschirrspüler gab es diesbezüglich viele Meinungsverschiedenheiten, aber letztes Jahr mit Anfang von Covid haben Poskim, die lange eigentlich vermieden hatte, da eine endgültige Antwort zu geben, haben sich dafür fest entschieden, dass in so einem Fall Plastik, in dem eigentlich nicht direkt Essen aufbewahrt wird, ja, das wird ja nicht man kann in einem Geschirrspüler kochen. Das ist nur sehr ungewöhnlich. Ich habe mal einen Artikel, ich weiß nicht mehr, ich glaube in Wall Street Journal, das ist schon 15 Jahre her, gelesen, wo Menschen angefangen hatten, mit irgendwelchen Gegenständen zu Hause, Hausgeräte zu kochen, also mit einem Bügeleisen, mit einem Geschirrspüler und ich weiß was. Aber bei normalen Menschen, ich sehe schon, jemand macht so ein Gesicht, bei normalen Menschen muss man nicht damit rechnen, dass man darin kocht. Und der Geschirrspüler ist nur da, damit er mit Wasser und sehr starke Seife gefüllt wird und dort die Teller rein werden. Entsprechend ist der Konsens gekommen, dass man einen Geschirrspüler kaschern kann. Natürlich wäre es großartig, und es gibt gewisse professionelle Geschirrspüler, die das können. Es wäre großartig, wenn man 95 oder 98 Grad Wasser drin laufen lassen kann. Das kann ein Konsumenten, ein Hausgerät nicht. Ja? Im besten Fall haben Sie 75 Grad Celsius. Häufig ist es 65 oder 70. Was tut man? Man reinigt ihn. Es ist penibel, aber man muss den Filter reinigen. Im Filter gibt es häufig Nahrungsmittelresten. Den muss man sehr gut reinigen. Und dann legt man den Filter zurück und wartet, nachdem das ganz rein ist, der Geschirrspüler, dann wartet man 24 Stunden. Nach Ablauf von 24 Stunden lässt man ihn dreimal den höchsten Zyklus machen. Und eine von diesen dreimal bitte mit einer Seifentablette, mit dem Geschirrspülmittel. Und dann ist er eigentlich wieder gekaschert. Und das gilt sowohl für Pesach, als wenn man irgendwo in eine Wohnung einzieht, wo vorher jemand war, der eben nicht koscher gegessen hat. Dann kann man es so koscher machen. Wer extra streng sein will, wird für Pesach keine Auswege haben. Aber es wäre schon vernünftig, wenn jemand in eine Wohnung einzieht und sagt, es ist jetzt nicht dringend, 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 dass ich den Geschirrspüler nütze, aber ich möchte ihn nützen. Wer es aushält, ein ganzes Jahr zu warten, dann hat man noch mehr Rechtssicherheit. Aber wie gesagt, es haben sich schon große Poskim geäußert, die das erlauben. Ich werde hier insbesondere Rav Herschel Schechter von Yeshiva University, Oberposek von der OU und dein Chanoch Ehrentreu haben beide das Gleiche gesagt. Gut, das war für Geschirrspüler. Jetzt schaue ich mal, was die nächste Frage ist. Arbeitsplatten in der Küche. Doppelte Frage. Eine Frage ist, was tut man mit Arbeitsflächen in der Küche? Und eine andere Frage ist, was tut man, wenn man Holz hat? Kann man Holz kaschen? Fangen wir erst mit Theorie an. In Theorie kann man Holz kaschern. Es wird im Shulchan Aruch angenommen, dass man Holz kaschern kann. In der Praxis ist das nicht so einfach, weil das Holz nicht immer so ganz... Um etwas zu kaschern, muss es sein, dass es keine Brüche gibt, dass es keine kleine Graben drin, ja, Risse und so weiter. Und das ist bei Holz nicht so einfach, weil es ein Naturprodukt ist, in dem von Natur aus solchen Dingen vorhanden sind. Dann ist es natürlich möglich, dass das Holz behandelt ist. Nur wenn das Holz behandelt ist, muss man die Frage stellen, ob die Behandlung des Holzes, so eine Art Lack, dieser Lack gekaschert werden kann oder nicht. Also ein bisschen Kopfschmerzen, die wollen wir uns ersparen. Man kann natürlich abdecken. Es gibt eine grundsätzliche Frage, die von der Nutzung abhängig ist, ob man Abdeckplatten überhaupt kaschern muss. Was meine ich damit? Manche Menschen nützen ihre Abdeckung, um dort heißes Essen vorzubereiten. Gerade haben wir, hat man eine, ich weiß nicht, aus dem Ofen einen Lammbraten geholt und dann nimmt man ihn mit zwei lange Gabel, hebt man das Ding auf, legt es auf der Abdeckung direkt und schneidet es dann in schöne Scheiben und dann geht es zurück in einen besonderen Servierteller. Manche Leute machen das sicher so. Ich glaube, dass die meisten Menschen das Essen nicht direkt auf der Abdeckung stellen oder höchstens, um Gemüse zu schneiden, aber nicht für irgendetwas anderes. Es macht ja auch aus diesbezüglich, ob man eine Abdeckung aus Granit hat. Das wird man häufiger schon sich erlauben, direkt mit dem Essen zu nützen, als wenn jemand eine Abdeckung aus Formica oder aus Holz oder aus ich weiß welche andere Materialien, in welchem Fall die Nützung gar keinen Kaschern verlangt. Und sicher reicht es, ist dies die beste Variante dort, dass man eine Alufolie drauf tut und das einfach mit Klebeband befestigt. Das ist das eigentlich das Beste. Und man betrachtet, dass wenn man das dann richtig nachher entsorgt, dass Aluminium sehr gut rezyklierbar ist. Es verlangt natürlich, dass man es vernünftig entsorgt. Das ist noch ein anderes Thema. Gut, das war für die Abdeckungen. Ja, was ist mit einem Esstisch? Beim Esstisch kommen wir zurück zum gleichen Ding. Wir tun normalerweise kein Essen direkt, also kein heißes Essen direkt auf dem Tisch. Vielleicht legen wir ein Brot auf dem Tisch, aber kein heißes Essen. Das heißt, der Tisch an sich ist nicht unkoscher, wenn er gut gereinigt werden kann. Natürlich gibt es wiederum die Frage, ob das Holz sehr gut verschlossen ist, das Wort, ich bin nicht sicher, sealed, ja, also wenn es sehr gut lackiert ist oder nicht. Der Minhag aber ist, dass man mit einem Tisch, ein Tischtuch auf dem Tisch hat und dann ist man wiederum gerettet und hat kein Problem, um dort zu Pessach zu essen. Bitte natürlich, wenn vorher den Tisch gut anschauen, dass dort keine Risse sind, die mit Krümel gefüllt sind. Es ist sehr nahe dem Essen, also dort will man extra aufpassen. Auch wenn Krümel nicht überall ein großes Problem sind, sind sie ja sicher auf einem Tisch oder auf einer Abdeckung in der Küche. Was ist denn eine andere Frage, die ich hier bekommen habe? Wie kaschert man einen kleinen Handmixer? Beim Handmixer haben wir zwei Fragen. Eine Frage ist, wie kaschert man das, was mit Absicht und immer mit dem Essen in Kontakt kommt? Und die andere Frage ist, ob es andere Aspekte gibt. Und das ist nicht so einfach. Ein Handmixer hat diese kleinen Stäbchen, die aus Metall sind, die kann man rausnehmen, die kann man waschen, die kann man kaschen. Wenn sie ganz rein sind, dann tut man sie nach 24 Stunden, dass sie nicht genutzt wurden, tut man sie in siedendem Wasser und holt sie dann wieder raus und sie sind gekaschert. Der Handmixer selbst, der kann, es ist eine Natur der Sache, dass man mit einem Handmixer Kuchen mischt, also Kuchenmischung mischt, Mehl mit Eier und Zucker und so weiter, dass das spritzt. Und das spritzt auch gegen den Handmixer selbst. Und es gibt dort nicht ein Riss, sondern ein Loch, zwei Löcher. Ja, diese zwei Löcher, wo man die Stäbchen hineinschiebt. Und ich glaube, man kann nicht mit Sicherheit sagen, wir haben das so gereinigt, dass nichts mehr draus fallen kann. Das ist total, man kann nicht einmal gut reinschauen. Das zu reinigen wäre unmöglich. Ich schlage vor, ein bisschen von dieser Plastikfolie zu nehmen, diese Cellophanfolie, und damit diesen Mixer einfach umzuwickeln. Damit kann man auch immer sehr gut die Knöpfe bedienen, die sind oben sowieso. Und man kann die Stäbchen dadurch stechen, das geht. Und damit kann man es zu Pessach nutzen. Das ist für einen Handmixer. Und dann kommen wir zum nächsten. Also eine andere Frage habe ich hier. Ja, was für Materialien kann man nicht kaschern? Es gibt Materialien, die man nicht kaschern kann. Im Grunde genommen wollen wir vermeiden, also sicher Porzellan, Ton können, und Ton können nicht gekaschert werden, sei es denn, man hat sehr aufwendige Prozeduren, die nicht bei jedem zu Hause durchgeführt werden können. Also aus praktischen Gründen kann man Porzellan und Ton nicht kaschern. Bei Aschkenasim vermeidet man auch, um Glas zu kaschern. Sei es denn, es sind Trinkgläser, wo manche den Brauch haben, dass man die Gläser sogenannt stellt. Dafür ist es mittlerweile schon spät, das ist jetzt Mittwoch. Man braucht 72 Stunden, ein bisschen mehr, 74 Stunden, um das Stellen durchzuführen. Und das müsste man noch vor Freitagabend fertig haben. Da fehlt uns schon die Zeit. Was ist Stellen? Man legt die Gläser 24 Stunden in kaltem Wasser und lässt sie dort, also sie bleiben dort 24 Stunden. Dann wechselt man das Wasser und dann legt man sie wieder für 24 Stunden drin. Und dann wechselt man das Wasser und dann legt man sie wieder für 24 Stunden drin. Und dann schmeißt man das Wasser raus und die Gläser sind dann koscher für Pessach. Das gefällt nicht jedem. Aber es gibt tatsächlich so einen Brauch, ausschließlich für Trinkgläser. Pyrex-Behälter, die im Ofen genutzt werden und desgleichen, all diesen Dingen, kann man eigentlich nach aschkenasischem Brauch gar nicht kaschern. Also, ob man es vielleicht in manchen Umständen kaschern kann, das ist dann eine spezifische Frage nach einem Ereignis. Aber in der Regel für Pesach soll man sowas nicht kaschern. Gegenstände, die aus mehreren Materialien zusammengestellt sind, sodass gewisse Falten im Material vorhanden sind, die schwer zu reinigen sind, muss man sehr genau anschauen. Erst wenn sicher ist, dass sie total rein sind, dass dort nichts übrig bleibt, erst dann kann man sowas kaschern, sonst soll man es lieber unterlassen. Plastik haben wir vor 15 Minuten erwähnt. Plastik soll man lieber nicht kaschern. Es gibt zwar Plastikgegenstände, die man, ja, je nachdem, wo man erlauben kann, das zu kaschern, aber es würde das Format des Shios sprengen, um mir jetzt darüber zu berichten. Hingegen Messer, die Plastikhandgriffe haben, wo der Handgriff nur dafür ist, dass man eben das Messer hält. Also solche Dinge, wenn der Handgriff sehr gut verschlossen ist, ja, nicht, dass es dort Risse oder Öffnungen gibt, dann kann man das kaschen, bitte dreimal kaschen. Ja, wegen des Plastiks soll man wenigstens ein bisschen strenger sein, das dreimal machen, weil es eine Meinung gibt, die sagt, dass wenn man das dreimal macht, es gut ist. Was für andere Materialien kann ich hier erwähnen? Also Metallgegenstände kann man ganz normal kaschen. Um zu kaschen, nimmt man einen Topf mit, füllt den mit Wasser. Und der Topf soll groß genug sein, damit die größten Gegenstände, die man kaschen will, dort hineingetaucht werden können. Oder dass man sie vielleicht in zweimal oder dreimal kaschen kann. Man dreht es, ja. Und dann kocht man dort Wasser auf und kann dann die Metallgegenstände, die man kaschen will, oder manchmal die Metall und Plastik, kann man dort hineinlassen, dass es so kochen bleibt. Und es muss nicht lange bleiben, nur es muss sein, dass das Wasser weiterhin köchelt. Und dann kann man das wieder rausholen mit einer Zange oder, also aufpassen, dass man sich nicht verbrennt, oder das Wasser ausgießen, nachdem, dass man ganz viel drin gekaschert hat. Wichtig ist, dass alles 24 Stunden lang nicht verwendet wurde. Es gibt zwar Überlegungen, ob das sehr, sehr wichtig ist, die 24 Stunden zu warten oder nicht. Seien wir einfach und sagen, ja, es ist wichtig. Es hilft bei der Vermeidung vieler Probleme. Allerdings kann man nur mit Wasser kaschern, mit siedendem Wasser kaschern, Dingen, die entweder kalt oder warm mit Flüssigkeit genutzt werden. Beispiel ein Suppentopf. Ja? Dinge, in denen man immer mit Flüssigkeit arbeitet. Flüssigkeit kann heißen ein bisschen oder viel, aber es gibt Flüssigkeit. Was ist mit einem Spieß? Der Spieß wird zum Grillen genutzt. Ja? Und sollte man es aus irgendeinem Grund kaschern wollen, dann kann man das nicht mit heißem Wasser kaschern. Man braucht dafür Feuer. Jetzt ein Spieß, ich weiß nicht einmal, wie der Spieß rumgeht wird, ich weiß nicht, braucht man ihn unbedingt für Pesach, kann man nicht eine Woche ohne Spieße. Aber es gibt andere Gegenstände, wo das eine echte Rolle spielt. Zum Beispiel eine Kuchenpfanne, ja, so eine Kuchenform. Eine Kuchenform kann man eigentlich nicht kaschern. Warum? Mit Wasser kann man es nicht kaschern, weil es trocken genutzt wird. Man backt darin. Und die Alternative wäre das, mit einem Bunsenbrenner zu machen. Wenn Sie Ihre Kuchenform nehmen und Sie versuchen, ihn mit Feuer zu kaschern, ich nehme mal an, dass die Kuchenformen, die Sie haben, kann mal anders sein, aber vermutlich sind sie mit einer Anti-Heft-Schicht belegt. Und dann kommt man mit einem Bunsenbrenner und die ganze Schicht ist verschwunden. Das heißt, es geht sich nicht aus. Kuchenformen kann man nicht kaschen. Der Behälter, in dem man seinen Teig, wenn man gerne allein selbst Brot macht, in dem man das Teig ruhen lässt, kann man auch nicht kaschen. Ja, das gilt gleich Dingen, die mit trockener Hitze genutzt werden. So, damit hat man, ich kann nicht alle Gesetze von Kaschen in 3/4 Stunden geben, aber ich hoffe, damit eine schöne Richtung gegeben zu haben. Auf der Webseite von Ochot Chaim.
Frau Taraf, im Chat ja? Ist die Frage noch gekommen nach Schabesplatte.
Ah ja, gute Frage. Also, aus dem, was ich gerade jetzt gesagt habe, soll jetzt klar sein, was ist mit einer Schabesplatte? Die Schabesplatte nützt man ja nicht mit Flüssigkeit. Ich weiß nicht, bei Ihnen, bei mir würde es von der Seite fallen. Ja, wenn ich jetzt Wasser, ein Liter Wasser versuche, ohne Behälter auf eine Platte zu legen, dann wird es einfach abtropfen. Ja, das wird nur trocken genutzt. Und manchmal fällt so ein bisschen Essen von der Schabesplatte auf der Platte, also von einem Topf auf der Platte. Das überläuft. Und das wird dann trocken und das kann man mit Wasser nicht kaschern. Man muss es dann mit Feuer kaschern. Das ist das Vorgeschriebene. Man kann es auch einfach mit Alufolie abdecken. Achtung, wenn man mit Alufolie abdeckt. Alufolie hat zwei Seiten. Erstens muss man liebstens dickere Alufolie nutzen, um zu vermeiden, dass da etwas Schlimmes geschieht. Eine bessere Alufolie, dann nicht einfach anfängt zu brennen. Zweitens, Alufolie hat zwei Seiten. Eine Seite ist glänzend, eine andere Seite ist matt und die haben andere Eigenschaften. Die eine Seite widerspiegelt die Hitze stärker als die andere Seite. Und die Schabbesplatte ist da, damit das Essen warm wird. Nicht damit die Schabbesplatte schön isoliert wird. Die Schabbesplatte hat nicht etwa kalt, dass sie sich umwickeln möchte in einem Hightech-Material, um wärmer zu bleiben, sondern die Hitze soll liebstens durch diese Alufolie weiterreichen. Also die matte Seite nach unten, die glänzende Seite nach oben, damit eben die Hitze, es ist auch ein Problem von Gefahr. Wenn man die Schabbesplatte zu gut einwickelt, dann kann sie zu heiß werden, das kann in Brandgefahr werden.